Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Schluss mit Boni. Bei der UBS soll ein anderes Lohnsystem eine neue Kultur einläuten. Dazu die Reaktionen. Massenentlassung bei Citigroup. Die Großbank streicht in den USA über 50.000 Arbeitsplätze. Doppelvorschlag. Die SVP des Kantons Bern präsentiert der Bundeshausfraktion zwei mögliche Bundesräte, Adrian Amstutz und Andreas Ebi. Dann erfolgreicher Coup. Die spanische Polizei nimmt einen Anführer der ETA fest. Wie schmerzlich ist das für die Terrororganisation? Und massenhaft Geld und doch kaum Chancen auf Erfolg. Polen ist als Gastgeber der nächsten Fußball-EM völlig überfordert. Später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und mit den Nachrichten Eva Gammeter.
Das angekündigte neue Lohnsystem der Großbank UBS löst unterschiedliche Reaktionen aus. Die SP und die Anlagestiftung Ethos kritisieren, dass keine Obergrenze für Boni festgelegt wurde. Für die bürgerlichen Parteien geht das neue Lohnsystem in die richtige Richtung. Die UBS hatte das neue Lohnsystem am Vormittag vorgestellt. Der Verwaltungsratspräsident erhält in Zukunft nur noch einen Fixlohn ohne Bonuszahlungen. Und bei der Geschäftsleitung kann der Bonus reduziert werden, zum Beispiel wenn die Manager zu hohe Risiken eingehen. Zudem wird ein Teil des Bonus erst ausbezahlt, wenn das Geschäft mehrere Jahre gut gelaufen ist. In den USA will die Großbank Citigroup 53.000 Stellen streichen. Das gab Citigroup-Chef Pandit an einer Mitarbeiterversammlung bekannt. Nach dem neuerlichen Stellenabbau wird die Großbank noch rund 300.000 Angestellte haben. Citigroup gehört zu den weltweit größten Opfern der Finanzkrise. Nach Verlusten von mehr als 20 Milliarden Dollar hat sie seit Ende des letzten Jahres bereits über 20.000 Arbeitsplätze abgebaut. Konzernchef Pandit kündigte außerdem an, große Teile der Bank zu verkaufen. Die SVP des Kantons Bern macht der Bundeshausfraktion für die Nachfolge von Bundesrat Samuel Schmid einen Zweiervorschlag. Der Vorstand der Berner SVP schlägt die beiden Nationalräte Adrian Amstutz und Andreas Ebi vor. Der 55-jährige Amstutz gehört dem Nationalrat seit 2003 an. Der Unternehmer ist seit dem letzten März Vizepräsident der SVP Schweiz. Der 50-jährige Ebi ist Landwirt und seit einem Jahr im Nationalrat. Der Vorschlag des Berner SVP-Vorstands ist endgültig, muss also nicht von einer Delegiertenversammlung bestätigt werden. Heute Abend entscheidet auch der Vorstand der SVP des Kantons Zürich, wer ins Rennen um die Nachfolge von Samuel Schmid geschickt werden soll. Über diesen Vorschlag befindet dann eine außerordentliche Delegiertenversammlung. Die Bundeshausfraktion der SVP entscheidet am 27. November, mit wem sie zur Bundesratswahl vom 10. Dezember antreten will. Der spanische Ministerpräsident Zapatero hat die Festnahme des mutmaßlichen ETA-Militärchefs als bedeutenden Schlag gegen die baskische Terrororganisation bezeichnet. Die Polizei hatte den Mann letzte Nacht in einem Wintersportort in den französischen Pyrenäen gefasst. Er soll für mehrere tödliche Anschläge verantwortlich sein. Der Prozess um die Ermordung der russischen Journalistin Anna Politkovskaya wird öffentlich verhandelt. Das hat das zuständige Gericht in Moskau entschieden. Kollegen der ermordeten Journalistin und auch die drei Angeklagten sprachen sich für einen öffentlichen Prozess aus, die Staatsanwaltschaft aber nicht. Anna Politkovskaya wurde vor 2 Jahren erschossen. Sie hatte über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtet und galt als Kreml-Kritikerin. Der Fall wird vor einem Militärgericht verhandelt, weil einer der Angeklagten Mitarbeiter des Geheimdienstes ist. In den Industrieländern werden wieder mehr klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen. Laut Angaben des UNO-Klimasekretariats stiegen die CO2-Emissionen von 40 Industriestaaten von 2000 bis 2006 um 2,3% an. Dies trotz anderslautender Vereinbarungen im Kyoto-Protokoll. Damit sei klar, dass sich die Weltgemeinschaft auf ein neues Klimaabkommen einigen müsse, sagte der Chef des UNO-Klimasekretariats. Die Angestellten der Schweizer Uhren- und Mikrotechnikindustrie erhalten im nächsten Jahr mindestens 140 Franken mehr Lohn pro Monat. Damit werde die Teuerung ausgeglichen, schreiben der Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft Unia in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Vereinbarung trage einerseits dem erwarteten guten Resultat der Branche in diesem Jahr Rechnung, aber auch der unsicheren Entwicklung in nächster Zeit. Die Vereinbarung gilt für rund 36.000 Angestellte in über 400 Unternehmen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.646 Punkten, minus 3,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.430 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.52,14 gehandelt, der Dollar zu 1.19,59. Das Wetter bis morgen Dienstagabend. In der ganzen Schweiz ist es bewölkt und vor allem im Westen und Süden fällt etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 Metern. Die Temperatur erreicht im Norden 7, im Süden 11 Grad. In der Nacht auf Mittwoch fällt erneut etwas Niederschlag. Tagsüber wird es trocken mit einigen Aufhellungen bei bis zu 6 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn wieder ziemlich sonnig.
Die Boni fallen. Die allgemeine Zufriedenheit steigt etwas. Reaktionen zum Systemwechsel bei der UBS. Der Sturz nach dem Sturz, Massenentlassungen bei der Grossbank Citigroup. Angereicherte Berner Platte. Die erste Kantonalpartei präsentiert eine doppelte Auswahl an möchtegern SVP-Bundesräten. Eine Festnahme mit explosiver Wirkung. Die ETA kann ihre Anführer locker ersetzen, aber der Nachwuchs wird immer gefährlicher. Weitere Themen: Freunde Pakistans, finanzielle Unterstützung für den fallenden Staat und der Einwanderer, dein Freund, von der internationalen Akzeptanz von Immigranten. Dann: kein Stadion, keine Hotels, keine Straßen, keine Bahn. Wie bloß soll Polen die nächste Fußball-EM durchführen? Und arabische Journalisten.
The overriding mission of Arab journalists is to create political and social change.
Politischer und sozialer Wandel ist ihr Hauptziel. Der ehemalige BBC-Journalist und heutige Medienprofessor in Kairo, Lawrence Pintuck, nach 6:30. Selten waren die Schlagzeilen positiv, für die die UBS in den letzten Monaten gesorgt hat. Milliardenabschreiber, Vertrauensverlust, Rettungsplan und trotz alledem Millionen Boni. Alles dem Image der Grossbank nicht eben zuträglich. Nun hat offenbar ein Umdenken bei der UBS stattgefunden und sie krempelt ihr viel kritisiertes Bonussystem um. Wie kommt das an? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die UBS will sich eine neue Lohnkultur verschreiben und geht dabei radikal vor. Das hat heute Mittag Verwaltungsratspräsident Peter Kura an einer Telefonkonferenz klargemacht. Zum Salärsystem sagte er:
Wir haben das Salärsystem unserer Bank von Grund auf überprüft und jedes Tabu ausgeklammert.
Das Ergebnis: keine dicken Boni mehr für Top-Banker, während das Unternehmen Milliardenverluste schreibt. Künftig soll sich die Höhe der Boni am langfristigen Erfolg der Bank messen. Geht es der Bank schlecht, wird die Bonussumme für die Top-Manager nachträglich gekürzt. Der Verwaltungsrat soll sogar neben seinem Fixsalär gar keine Boni mehr bekommen. Damit sei er in der Überwachung der Topmanager unabhängiger, argumentiert die UBS heute. Die Bank will zudem verhindern, dass saftige Abgangsentschädigungen ausbezahlt werden, die sich nachträglich als unangemessen herausstellen. Mit all diesen Änderungen beugt sich die Bank dem Druck aus Politik und Gesellschaft. Aber nicht nur. Laut Peter Kur hat auf der Teppichetage der Grossbank ein Umdenken stattgefunden.
Ich bin persönlich überzeugt, dass dies notwendig ist und dass schließlich die gesamte Finanzindustrie ihre Entlöhnungspraxis an die neuen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten anpassen wird.
Das neue Lohnsystem der Grossbank wird weiterum begrüßt, so auch von der Eidgenössischen Bankenkommission EBK, die das neue Lohnsystem noch genehmigen muss. EBK-Sprecher Tobias Lux:
Die EBK begrüßt diese neuen Standards. Wir finden, das vorgeschlagene Reglement hat einige innovative Elemente und die Maßnahmen als Ganzes gehen für uns in die richtige Richtung.
Detailfragen würden allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt, so Tobias Lux. Auch die Anlegerstiftung Ethos, die sich für die Aktionärsrechte einsetzt, begrüßt summa summarum die neuen Bonusregeln bei der UBS. Ethos-Direktor Dominik Biedermann bedauert allerdings:
Leider gibt es keinerlei Beschränkungen im Variabelteil der Bezüge. Zum Beispiel, es gibt keine Obergrenze für das Bonus. Die Konsequenz ist, dass in der Zukunft sehr hohe Vergütungen eigentlich theoretisch noch möglich seien.
Kritik erntet die Bank auch vom Unternehmer Thomas Minder. Der Initiant der Abzockerinitiative nimmt zwar zur Kenntnis, dass die UBS-Aktionäre künftig über die Vergütungspolitik abstimmen können, er moniert aber, dass diese Abstimmung nur konsultativ ist und damit für die Bankenführung unverbindlich bleibt. Das letzte Wort bezüglich UBS-Lohnsystem hat nun die Bankenkommission. Sie entscheidet im Januar über die geplanten Veränderungen. In der Zwischenzeit führt die UBS ihre Gespräche mit ehemaligen Top-Bankern fort. Peter Kurr ist zuversichtlich, dass nach Peter Wuffli weitere UBS-Manager und Verwaltungsräte einen Teil ihrer Boni freiwillig zurückzahlen. Wer allenfalls wie viel zurückbezahlt, das bleibt offen, denn Peter Kurer will den Inhalt der Gespräche vertraulich behandeln.
Evelyn Kobler. Die von der Finanzkrise arg gebeutelte US-Großbank Citigroup ist auf Schrumpfkurs. Jetzt wurde bekannt, dass die Bank mit Hauptsitz in New York weitere Zehntausende Stellen streichen wird. Max Ackermann.
Wir machen Träume wahr, heißt es auf der Webseite der Citigroup. Was der oberste Boss, wie Crump Pandit, seinen Angestellten an einer Versammlung heute in New York mitteilen musste, war allerdings eher ein Albtraum. Citigroup streicht nochmals 53.000 Stellen, zusätzlich zu den über 20.000, die das Unternehmen dieses Jahr schon abgebaut hat. Damit ist jeder fünfte Job bei der vor kurzem noch größten US-amerikanischen Bank weg. Man wolle Firmenteile verkaufen und Abgänge nicht ersetzen, sagte Pandit. Klar ist aber, dass es viele Entlassungen geben wird. Wo genau im weltweit tätigen Unternehmen konnte oder wollte Pandit nicht sagen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Finanzplätze New York und London am stärksten betroffen sein werden. In der Schweiz beschäftigt Citigroup lediglich 800 Personen. Citigroup hat im letzten Jahr Verluste von rund 20 Milliarden Dollar eingefahren, eine Folge der weltweiten Finanzkrise. Man musste verschiedene Firmenteile verkaufen und unterlag zuletzt im Tauziehen um die Großbank Wachovia. Diese ging an den Konkurrenten Wells Fargo. Jetzt sollen die Ausgaben um ein Fünftel gekürzt werden, nicht zuletzt eben mit Stellenabbau. Man habe in guten Zeiten unüberlegt viele Leute eingestellt, sagte Verwaltungsratspräsident Winfried Bischoff. Nun müsse man das korrigieren. Allein in diesem Jahr stürzte der Aktienkurs der Citigroup um rund 70% ab. Gemessen am Börsenwert ist die einst größte US-Bank nun lediglich auf Platz 4.
Die Kür ist eröffnet. Die Berner SVP präsentiert der SVP-Bundeshausfraktion gleich zwei Kandidaten für die Nachfolge von Bundesrat Samuel Schmid. Es sind dies Adrian Amstutz, Nationalrat und Unternehmer aus dem Berner Oberland, und Andreas Ebbi, ebenfalls Nationalrat und Landwirt aus dem Emmental. Inlandredaktor Pascal Krauthammer.
Die Überraschung war groß, als die Berner SVP heute Andreas Ebbi als einen ihrer Bundesratskandidaten präsentierte. Denn Landwirt Ebbi hat sich bis anhin mehr als Viehauktionator einen Namen gemacht, denn als Politiker.
Was macht der Hunderter? Was hat der 50er? Was hat 50 Franken?
So beispielsweise präsentierte das Schweizer Fernsehen Andreas Ebbi es kürzlich in einem seiner Beiträge. Das sagt selbst Ebbi, der seit einem Jahr erst im Nationalrat sitzt, über seine überraschende Nomination.
Selber war ich auch überrascht, als von eine Woche wäre das noch kein Thema gewesen.
Kein Thema war die Bundesratskandidatur auch für den anderen bekannten Berner Bundesratskandidaten Adrian Amstutz. Immer wieder ließ Amstutz nämlich verlauten, dass er keinesfalls Bundesrat werden wolle. Doch das Amt ist nun in Griffweite und so erklärt Adrian Amstutz seine Kehrtwende.
Ich habe sehr viele Telefonate und Zuschriften erhalten in den letzten zwei Wochen und ich habe mich mit meiner Familie zusammen jetzt für diesen Weg entschieden.
Doch der Weg in den Bundesrat ist nicht nur lang, er ist auch steinig, denn SVP-Vizepräsident Adrian Amstutz wird einerseits von vielen als Richard Gere vom Oberland belächelt, der zum Bundesrat nicht tauge. Amstutz gilt andererseits auch als ergebener Anhänger von Christoph Blocher, als jemand, der stets die harte SVP-Linie gestützt hat. Für seinen ehemaligen Parteikollegen Hans Gunder von der BDP ist er daher zurzeit nicht wählbar.
Weil er seit der Vizepräsident ist voll auf der Linie Blocher fährt und auch nicht mehr die Haltung einnimmt, die er vorher eingenommen hat, als er noch kompromissbereit war, Kollegialitätsprinzip und so weiter. Also er müsste ganz sicher das Parteigehabe müsste er abstreifen.
Wandlungsfähigkeit ist also gefragt, falls Amstutz tatsächlich Bundesrat werden möchte. Und Amstutz übt sich bereits in dieser Disziplin. Das zeigt sich beim Thema VBS, dem Departement also, dem Amstutz als Bundesrat wohl vorstehen würde. Gegen innen versucht Adrian Amstutz auf SVP-Linie zu bleiben, wenn er sagt:
Ja, ich glaube, es braucht eine Verwesentlichung auf die Kernaufgabe der Armee. Es braucht vielleicht auch ein Überdenken der Auslandeinsätze. Vielleicht müsste man das nochmal zur Diskussion stellen.
Doch es gäbe eine solche Diskussion nur in Zusammenarbeit mit den anderen Parteien, beruhigt Amstutz gleichzeitig.
Es braucht für Korrekturen dann auch Parlamentsentscheide, es braucht Mehrheiten. Und in der Rolle des Bundesrates hätte ich mich als VBS-Chef auch der Mehrheit zu fügen und diese Beschlüsse auszuführen.
Bewegt sich Adrian Amstutz in diesem Sinn weiter Richtung Mitte, dann wäre er auch für die CVP wählbar, sagt CVP-Nationalrat Gerhard Pfister.
Wenn der Fraktionschef Herr Schwaller letzte Woche gesagt hat, dass Ueli Maurer für ihn ein Kandidat sei, den man wählen könne, dann würde ich sagen, die gleichen Kriterien erfüllt auch Adrian Amstutz. Und insofern, wenn sich die SVP auf diesen Kandidaten einigt, das ist die Voraussetzung, dann hat er gute Chancen, gewählt zu werden.
Bis es soweit ist, muss Amstutz aber noch das interne Rennen machen. Match entscheidend wird dabei der Entscheid der Zürcher SVP sein. Heute Abend nämlich will die entscheiden, ob sie mit Christoph Blocher ins Rennen steigt. Wohl auch aus diesem Grund gibt sich Kandidat Adrian Amstutz da bescheiden.
Das würde ich nie für mich in Anspruch nehmen, dass ich der Geeignetste bin. Ich stelle mich zur Verfügung, um mich beurteilen zu lassen, aber den Entscheid haben die anderen zu treffen und den werde ich auch respektieren.
Das war Adrian Amstutz im Bericht von Pascal Krauthammer. Ihn hatte die spanische Polizei schon länger im Visier. Jetzt gelang es auch, den meistgesuchten ETA-Anführer zu verhaften. Cherokee, so sein Kampfname, gilt seit 2003 als Militärchef der baskischen Untergrundorganisation. Er wurde in Frankreich festgenommen. Dem mutmaßlichen Terroristen werden verschiedene Attentate zur Last gelegt, darunter auch die Ermordung von zwei spanischen Polizisten vor knapp einem Jahr. Ich sprach mit ARD-Korrespondent Marc Koch in Madrid über diesen Schlag gegen die ETA und fragte ihn zuerst, was Cherokees Aufgabe war als Militärchef.
Militärchef heißt, dass diese Person, die da an der Spitze steht, die verschiedenen Terrorkommandos von ETA koordiniert, sie mit Logistik versorgt und ihnen Aufträge zu Attentaten erteilt.
Diese Festnahme jetzt wird als großer Erfolg gewertet von der spanischen Polizei. Aber ist die ETA damit auch empfindlich verletzt?
Symbolisch ist dieser Schlag natürlich heftig, wenn einer bewaffneten Terrororganisation, die in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr auf den politischen Dialog gesetzt hat, sondern wirklich nur noch auf brutale Gewalt und auf undifferenzierte Anschläge gegen alles und jeden, für die ist das natürlich schon ein herber Verlust. Das Problem ist, wie auch schon früher bei spektakulären Verhaftungen von ETA-Anführern, es wird ziemlich schnell jemand nachgereicht werden. Die Ermittler sind sich jetzt schon sicher, dass sie ziemlich genau wissen, wer Cherokee folgen wird auf diesem Posten als Militärchef. Das ist der Mann, der bisher die Kommandos mit Sprengstoff versorgt haben soll, der gilt als noch brutaler und noch skrupelloser als sein Vorgänger. Von daher wird dieser Erfolg natürlich jetzt nicht unbedingt zur Auflösung von ETA führen, sondern er wird im Gegenteil da auch damit rechnen, die Ermittler eine Reaktion provozieren müssen, weil ETA nach solchen Verhaftungen immer zeigen muss, wir sind noch da. Sprich, man muss jetzt in den nächsten Tagen wieder mit einem Anschlag rechnen.
Gibt es die ETA überhaupt noch?
Die ETA gibt es noch. ETA verfügt nach wie vor über relativ gute finanzielle Mittel. ETA verfügt nach wie vor über größere Waffenlager, die zum weitaus größten Teil in Frankreich, in Südfrankreich vermutet werden. Und ETA hat natürlich einen, wenn auch keinen politischen Rückhalt im Baskenland, aber doch zumindest noch einen sehr kleinen, aber hartnäckigen Unterstützerkreis, aus dem sie auch neue Kämpfer rekrutieren können. Dazu zählt zum Beispiel die Kali Borroka, das ist die im Baskenland in den Großstädten organisierte Jugendrandale, die von von ETAG und ihren Jugendorganisationen gesteuert wird. Diese jungen Menschen, 15, 16, 17, 18 Jahre alt, greifen Bankautomaten von spanischen Banken zum Beispiel an mit Molotow-Cocktails oder sie halten mal einen Linienbus an, lassen die Leute aussteigen und fackeln den dann auf der Straße ab und sorgen so nachts für Unruhe und Schrecken. Und aus diesem Kreis kann ETA nach wie vor noch auf Unterstützung zählen.
In der letzten Zeit haben die ETA-Anschläge zugenommen und man hat den Eindruck, die Ziele seien zunehmend zufällig. Was lässt sich daraus schließen?
Das ist richtig. Früher hat ETA ganz gezielt Repräsentanten des spanischen Staates angegriffen. Das heißt, hohe Politiker oder hohe Militärs, hohe Juristen, die eben für den spanischen Staat standen, für den erklärten Feind von ETA. Mittlerweile ist es so, dass auch Provinzpolitiker, die eigentlich mit diesem Terrorkampf oder dem Antiterrorkampf gar nichts zu tun haben, Opfer von ETA werden können. Das heißt, ETA wird mit dieser neuen Generation, die da jetzt auch bis in die Führungsspitze aufgestiegen ist, eigentlich immer gefährlicher, denn diese neue Generation gilt ideologisch als schlecht ausgebildet, sie gilt intellektuell als ziemlich limitiert und sie gilt als politisch überhaupt nicht ansprechbar, sondern sie setzt einzig und allein auf Gewalt, auf brutale, undifferenzierte Gewalt, um die Ziele der Organisation durchsetzen zu können.
Verspielt sie denn mit dieser massiven Gewalt nicht auch die Sympathie der Bevölkerung?
Natürlich, die Leute im Baskenland haben die Nase gestrichen voll vom ETA-Terror. Das sieht man immer wieder, nach großen Anschlägen kommt es zu Demonstrationen, bei denen wirklich durch alle Gesellschaftsschichten im Baskenland Leute dabei sind und sagen, so geht es nicht.
Was heißt das alles für die Regierung in Madrid? Wie kann sie gegen diese Organisation vorgehen?
Nur so, wie sie es jetzt tut. Die Regierung kann momentan mit ETA nicht verhandeln. Dazu ist sie nicht bereit. Dazu kann sie auch nicht bereit sein. Das wäre politisch nicht durchsetzbar, auch in der Öffentlichkeit nicht. ETA auf der anderen Seite hat klare Bedingungen und hat eine klare Ansage von der Regierung bekommen. Das heißt, Verzicht auf Gewalt, sagt, wo die Waffenverstecke sind, legt die Waffen nieder und dann können wir wieder reden. Bevor das nicht passiert, wird es keinen Dialog geben. Und dann bleibt eben nur die rigorose Anwendung des Strafrechts auf die ETA-Terroristen. Und das ist das, was die Regierung momentan ja auch ziemlich erfolgreich praktiziert.
Informationen von Marc Koch, ARD-Korrespondent in Madrid. Die marode Wirtschaft Pakistans soll eine Finanzspritze erhalten. Heute findet in Abu Dhabi eine internationale Geberkonferenz statt, unter anderem mit Vertretern der USA, Chinas und der EU. In der Tat steht Pakistan wirtschaftlich am Abgrund. Im Machtkampf zwischen Politik und Armee ist die wirtschaftliche Entwicklung vernachlässigt worden. Zudem schrecken Terroranschläge Investoren ab und verhindern eine Modernisierung. Auslandredaktor Rudi Medde.
Chaotisch ist der Verkehr in der pakistanischen Millionenstadt Lahore. Der Alltag ist für die meisten ein dauernder Kampf ums Überleben. Mit Hupe und Ellbogen, je nach Situation. Die Hälfte der Bevölkerung kann weder lesen noch schreiben. 45% aller Pakistanis leben unter der Armutsgrenze. Die Inflation erreicht eine schwindelerregende Höhe von 25% pro Jahr. Alles wird teurer, erzählt der pakistanisch-schweizerische Doppelbürger Yahya Bajwa, der in Islamabad verschiedene Hilfsprojekte betreut.
Strom ist teurer, Transport ist teurer und dann vor allem natürlich auch die Grundnahrungsmittel sind wegen dem auch teurer geworden. Und es ist vor allem für den armen Mann auf der Straße sehr, sehr schwierig geworden, wie er seine Familie ernähren kann. Das ist das Hauptproblem heute.
20 Kilo Mehl kosteten vor einem Jahr 200 Rupien. Heute kostet die gleiche Menge Mehl in der schlechten Qualität 900 Rupien. Auch der Strom hat um satte 30% aufgeschlagen.
Das hat dann dazu geführt, dass die Leute auf die Straße sind, auch viele Händler, und sie haben ihre Rechnungen, ihre Stromrechnungen verbrannt.
Die Stimmung ist miserabel. Verkäufer warten vergeblich auf Kundschaft, Fabrikanten und Händler klagen über leere Auftragsbücher. Frauen und Kinder stehen vor den Büros einer Hilfsorganisation stundenlang Schlange, um eine Decke zu ergattern, die sie in der Nacht notdürftig vor der Kälte schützen soll. Doch die Kälte und die bittere Armut sind nicht die einzigen Probleme. Es fehlt vor allem das Gefühl von Sicherheit. Immer wieder terrorisieren militante Islamisten die Bevölkerung mit blutigen Anschlägen. Nicht nur im Grenzgebiet zu Afghanistan sind die Terroristen aktiv, auch die Hauptstadt Islamabad ist vor Bombenanschlägen nicht mehr sicher.
As fires raged in the hotel, people came out of the complex stunned and looking for help.
Am 20. September zerstörte eine Bombe das Hotel Marriott in Islamabad und riss über 50 Menschen in den Tod. Aber auch das Hauptquartier der Polizei in Islamabad wurde Ziel eines Anschlags. Die Bevölkerung lebt in täglicher Angst. Überall ist jederzeit ein Anschlag möglich. Ein Tankstellenbesitzer in der Millionenstadt Lahore.
There are explosions every day, so you cannot predict when it will be and when it not be an explosion.
Diplomaten haben ihre Familien ausreisen lassen, ausländische Unternehmer und Investoren wenden dem Land den Rücken zu. Das verschlimmert die Wirtschaftslage weiter. Und je schlechter es Pakistan wirtschaftlich geht, umso mehr gewinnen Extremisten und Islamisten an Boden. Die internationale Gemeinschaft stehe in Pakistan vor einer gewaltigen Aufgabe, meint Najam Sethi, Chefredaktor des Wochenmagazins Friday Times, gegenüber dem amerikanischen Radiosender NPR.
Now it's not just Afghanistan that you have to build, you have to rebuild Pakistan. Because if these two states become dysfunctional failed states, the only beneficiaries will be mad people, whether they're Islamists or whether they're nationalists. This whole region will burn.
Es geht nun darum, nicht nur Afghanistan, sondern auch Pakistan wieder aufzubauen. Wenn Afghanistan und Pakistan zu funktionsuntauglichen, zu gescheiterten Staaten würden, dann würden davon nur die Verrückten profitieren, Extremisten oder Nationalisten. Die ganze Region werde dann in Flammen stehen. Die Konferenz in Abu Dhabi hat heute einen ersten Schritt zum Wiederaufbau gemacht. 16 Länder versprachen Pakistan, das Land bei der Sanierung der Staatsfinanzen zu unterstützen. Unter ihnen die USA und China, aber auch Frankreich und Deutschland. Vor allem Projekte im Bereich der Sicherheit und Polizei sollen finanziert werden. Die internationale Gemeinschaft kann es nicht zulassen, dass die Atommacht Pakistan zu einem funktionsuntauglichen Staat wird. Die Geberländer werden aber auch darauf achten müssen, dass die Spenden zweckmäßig eingesetzt werden. Denn Staatspräsident Zardari galt zumindest früher als korrupt und viele Pakistanis sind überzeugt, dass er und auch andere Politiker das Geld lieber in den eigenen Taschen verschwinden lassen, als es zum Wohl des Volks einzusetzen.
Rudi Meder. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit polnischen Fußballsorgen, Wikipedia-Hobbyschreiberlingen und arabischen Journalisten. Zuerst aber zum Thema Migration. Dass in vielen westlichen Ländern die Zuwanderung auf massive Skepsis stößt, ist bekannt. Dass die Bürgerinnen und Bürger punkto Immigration oft ganz anders denken als ihre Regierungen, manchmal deutlich offener, ist da schon überraschender. Die Denkfabrik German Marshall Fund, GMF, hat das in einer länderübergreifenden Studie herausgefunden. Fredrik Steiger.
Rund 200 Millionen Menschen weltweit sind derzeit außerhalb ihrer jeweiligen Heimat unterwegs. Die meisten zieht es nach Nordamerika oder nach Europa. Doch dort wird die Zuwanderung von einer Mehrheit der einheimischen Bevölkerung eher als Problem, denn als Chance gesehen. Diese Skepsis ist gleichermaßen verbreitet in Europa wie in den USA. Überall wird auch eine wachsende Kriminalität und eine erhöhte terroristische Bedrohung den Ausländern angelastet. In fast allen Ländern gibt es einen harten Kern von etwa 20%, die jegliche Immigration ablehnen, und zwar ganz entschieden. Diese 20% sind also das potenzielle Wählerreservoir fremdenfeindlicher Parteien. Am stärksten ist die Ablehnung bei den Älteren und den weniger Gebildeten. Letztere fürchten vor allem, dass ihnen Einwanderer den Arbeitsplatz streitig machen. Hinzu kommt, dass wer keine persönlichen Kontakte zu Fremden hat, diesen am feindseligsten gegenübersteht. Das erklärt den hohen Wähleranteil rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien in fast ausländerfreien Gemeinden, etwa des Franzosen Jean-Marie Le Pen in kleinen Dörfern im Elsass. Allerdings sind weder die USA noch die westeuropäischen Länder Nationen von Fremdenfeinden, betont Studienleiterin Tanja Wunderlich vom German Marshall Fund.
Man sollte nicht unterschätzen, wie differenziert die Bevölkerung das Thema Migration wahrnimmt. Man kann festhalten, dass legale Zuwanderung den Menschen viel weniger Ängste bereitet als illegale Zuwanderung.
In manchen Punkten scheinen die Bürger sogar aufgeschlossener zu sein als ihre jeweilige Regierung. So lehnen sie etwa die jüngsten Bestrebungen, befristete Aufenthaltsbewilligungen, mehr oder minder nach dem Muster des früheren Schweizer Saisonierstatutes, ganz entschieden ab.
In allen untersuchten Ländern sahen wir Zustimmung dafür, dass man den Zuwanderern die Möglichkeit geben sollte, sich dauerhaft niederzulassen.
Wenn schon, denn schon, lautet also die Devise. Wer einwandert, soll dies legal tun und sich dann möglichst rasch integrieren. 96% der Befragten verlangen von Zuwanderern, dass sie die geltende Rechts- und Politikordnung respektieren und ebenso viele, dass sie die Landessprache lernen. Dafür soll es aber auch eine Gegenleistung geben. Selbst für die Studienverfasser überraschend ist nämlich, so Tanja Wunderlich, die Erkenntnis,
dass wir eine Befürwortung sehen, dass Menschen auch Zugang zu sozialen Leistungen haben sollten und dass sie auch politische Mitwirkungsrechte erhalten sollten.
Etwas, wogegen sich die politisch Verantwortlichen noch vielerorts sträuben. Der German Marshall Fund schließt aus den Ergebnissen, dass manche Regierung gut daran täte, sich bei der Einwanderungspolitik weniger von Vorurteilen und lautstarken Minderheiten leiten zu lassen, sondern genauer hinzuschauen, was die Wähler bewegt und was sie wirklich wollen.
Fredrik Steiger. Es war ein schönes Fest, mehr eigentlich nicht. Das war am Morgen die wirtschaftliche Bilanz der Euro 08 in der Schweiz. Die nachhaltig positive Wirkung, die man sich erhoffte, blieb aus. Die nächste Fußball-EM wird in der Ukraine und in Polen stattfinden und auch dort wird ein großer wirtschaftlicher Schub erwartet und versprochen. In diesen Ländern wäre eine solche Wirkung auch tatsächlich denkbar angesichts des Entwicklungsrückstands, den sie aufzuholen haben. Derzeit ist aber noch nicht einmal sicher, ob die Euro stattfinden kann. Warum, erklärt Mark Lehmann am Beispiel Polen.
Der neue polnische Fußballverbandspräsident Grzegorz Szlato war noch keine 3 Stunden im Amt, da passierte ihm schon ein erster Lapsus. Im Fernsehen sagte er zur besten Sendezeit, er könne sich vorstellen, die Fußball-Europameisterschaft statt mit der Ukraine zusammen mit Deutschland durchzuführen. Der ehemalige Stürmerstar sprach damit aus, was zuvor tabu war, nämlich die Ukraine als Europartner öffentlich in Frage zu stellen. Szlato sah sich dann gezwungen, rasch von seiner Äußerung Abstand zu nehmen. Denn die UEFA, der Europäische Fußballverband, hatte eben erst klargemacht, entweder führten die beiden Länder das Turnier gemeinsam durch oder es wäre an einen Dritten weitergegeben. Man wolle an Polen und der Ukraine als Austragungsorte festhalten, aber nur, wenn endlich Fortschritte bei der Vorbereitung erzielt würden. Doch von Fortschritten kann keine Rede sein, weder in der Ukraine noch in Polen. So ist zum Beispiel in 3 von 4 polnischen Spielstätten von einem Stadion noch überhaupt nichts zu sehen. Das sei nicht weiter dramatisch, beteuert Marcin Herra, der Chef des von der Regierung installierten Euro-Organisationskomitees. Man beginne mit dem Stadionbau Anfang nächsten Jahres und liege damit absolut im Zeitplan.
We are finishing the designing phase and in the beginning of next year we start the construction phase. Which is totally in line with our timetable.
Priorität hätten die Stadien, dann komme der Flughafenausbau und der Bau von Hotels, sagt Herra. Die Leute würden daran glauben, sobald sie sehen, dass gebaut werde.
People are going to believe when they see the construction works.
Stadion und Hotelbau sind das eine, aber auf Polen warten noch ganz andere Herausforderungen. So muss praktisch die gesamte Verkehrsinfrastruktur von Grund auf erneuert werden. Autobahnen, Eisenbahnen und der Nahverkehr in den Städten. Willkommene Projekte zur Belebung der Wirtschaft zwar, die aber meist noch meilenweit davon entfernt sind, realisiert zu werden. Die Subventionen, die von Brüssel zur Verfügung gestellt würden, könnten darum oft gar nicht eingesetzt werden, sagt Peter Oliver Löw, der Vizedirektor des Deutschen Polen-Instituts.
Polen hatte ja schon in den ersten Jahren seit EU-Beitritt seine Probleme mit der Absorptionsfähigkeit, mit der Möglichkeit, die Mittel, die man aus Brüssel bekommen hatte, auszugeben und zu investieren. Sicherlich wird es da weiterhin Probleme geben, auch tatsächlich all diese Hilfsmittel unterzubringen im Land.
60 Milliarden Euro an Kohäsionsgeldern stellt die EU Polen für die nächsten 5 Jahre in Aussicht. Eine gigantische Summe, mit der die schwerfällige Bürokratie mit ihren komplizierten Abläufen kaum fertig werden könne, meint Löw. Auch die permanenten politischen Streitigkeiten verzögerten viele Infrastrukturprojekte immer wieder von Neuem. Und ein weiteres Problem komme dazu.
Das Problem, das in Polen zurzeit diskutiert wird, ist, ob man überhaupt genügend Arbeitskräfte hat, um diese ganze Infrastruktur aus dem Boden zu stampfen.
Denn viele polnische Arbeitnehmer seien momentan ja im Westen beschäftigt und spielten nicht unbedingt mit dem Gedanken, zurückzukommen. Ob der Ball dereinst rollen wird in Polen und der Ukraine ist offen. Die beiden Länder wären wohl froh, sie hätten, wie die Schweiz und Österreich, Aussicht auf ein schönes EM-Fest und, dank neuer Infrastrukturen, sogar noch auf etwas Nachhaltigkeit.
Wenn in der Welt etwas geschieht, dann steht das oft bereits nach wenigen Minuten in Wikipedia, dem meistbenutzten Nachschlagewerk im Internet. Das war auch bei der Rücktrittsankündigung von Bundesrat Samuel Schmid letzte Woche nicht anders. Kaum bekannt gegeben, schon war die neue Information auf der Wikipedia-Seite über den Verteidigungsminister nachgeführt. Doch wer sitzt da am Computer und aktualisiert diese Online-Enzyklopädie? Petar Marjanovic zum Beispiel, ein 16-jähriger Gymnasiast aus Wallenstadt. Reto Wittmer, der als Internetfachmann, hat ihn getroffen.
Petar Marjanovic entdeckte Wikipedia vor 3 Jahren, als er Informationen recherchierte im Internet.
Irgendwann kam ich dann zu Wikipedia und der Bearbeiten-Link interessierte mich dann schon. Und nachdem ich mich dann eingearbeitet habe, wurde es sozusagen zu einer Sucht.
Auf den Bearbeiten-Button kann jeder Wikipedia-Benutzer klicken, denn Wikipedia ist für alle offen. Wer sich dann noch anmeldet und regelmäßig Artikel schreibt oder ergänzt, ist aktiver Autor. In der Schweiz gibt es höchstens 100 solche aktive Autoren. Es sind nicht nur junge Gymnasiasten wie Petar Marjanovic, sondern auch Studentinnen, gestandene Professoren oder Handwerker. Sie alle bearbeiten in erster Linie Schweizer Themen.
Wenn ich aufstehe, gehe ich an den Computer, checke meine E-Mails und in der Regel werde ich dann auch schauen, ob meine Artikel, die Artikel, die ich beobachten möchte, bearbeitet wurden oder nicht. Am Abend ist Wikipedia bei mir meistens offen, nebst der eigentlichen Arbeit, die ich am Computer erledigen möchte. Und dadurch kommt es, dass ich vielleicht täglich 2 bis 4 Stunden aktiv bin.
Bis zu 4 Stunden Arbeit an Wikipedia. In dieser Zeit beobachtet Petar Marjanovic vor allem seine Artikel, um die Qualitätsrichtlinien sicherzustellen, die die Wikimedia-Stiftung als Betreiberin der Enzyklopädie festgelegt hat. Unter anderem schreiben diese Qualitätsrichtlinien vor, dass die Artikel keinen Werbecharakter haben dürfen und vor allem neutral und nicht grob rassistisch oder beleidigend sein dürfen. Es gibt einzelne Artikel, auf denen Benutzer in der Vergangenheit derart schändliche Ergänzungen angebracht haben, dass diese Artikel mittlerweile gesperrt sind. Wenn ein Artikel gegen eines der Prinzipien verstößt, beginnt in Wikipedia unter den Benutzern eine Diskussion um eine mögliche Sperrung der Informationen oder gar Löschung des ganzen Artikels. Kommt dabei keine Einigung zustande, beendet ein Administrator die Diskussion. Ein Administrator wird von der Basis gewählt. Er hat das letzte Wort, wobei auch seine Entscheidung in anschließenden Diskussionen in Frage gestellt werden kann. Im Grunde genommen ist Wikipedia also nichts anderes als eine virtuelle WG, die in der Praxis immer wieder beweisen muss, dass sie funktioniert.
Irgendjemand sagte ja auch einmal, dass Wikipedia in der Theorie gar nicht funktionieren würde, dass sie nur in der Praxis funktioniert.
Wikipedia als Hobby, das war ein Beitrag von Reto Wittme. Jetzt ist es 18.38 Uhr, das Echo-Dossier. Lange gab es in der arabischen Welt nur staatliche Propagandasender oder westliche Stationen wie BBC oder CNN. Das hat sich vor 12 Jahren geändert, als Al Jazeera auf Sendung ging und die arabische Medienwelt revolutionierte. Inzwischen gibt es rund 400 arabische Satellitenkanäle. Lawrence Pintek war jahrzehntelang Journalist für amerikanische und britische Medien im arabischen Raum. Heute bildet er an der amerikanischen Universität in Kairo junge Journalisten aus. Irene Meyer hat mit Pintek über die Möglichkeiten und Gefahren in der neuen arabischen Medienwelt gesprochen.
Lawrence Pintek hat die arabische Medienrevolution am eigenen Leib erlebt.
If I was a BBC correspondent 10 or 15 or 20 years ago,
als er vor 20 oder 15 Jahren für die BBC aus der arabischen Welt berichtete, hätten ihn alle gekannt. Und er habe Zugang zu den wichtigen Persönlichkeiten gehabt, jedes Interview bekommen.
Now, well, they're watching Al Jazeera, they're watching Al Arabiya, they're watching Al Manar, and maybe they don't know who those BBC guys are anymore, and we're not as important as we used to be.
Heute schauten die Leute Al Jazeera, Al Arabiya, Al Manar und wüssten kaum mehr, wer die BBC-Leute seien. Die westlichen Journalisten seien nicht mehr die Stars, die überall offene Türen vorfänden. Wie absolut die Dominanz der westlichen bzw. der US-Medien früher im arabischen Raum war, hat der Amerikaner Pintek selber in den 70er und 80er Jahren erfahren. Als eines von vielen Beispielen erinnert er sich an die Berichterstattung im libanesischen Bürgerkrieg, die er mitgeprägt hatte. Heute, hinter seinem Pult in der amerikanischen Universität in Kairo, ist der Medienwissenschaftler froh, dass dieses Monopol gebrochen wurde.
The arrival of Arab satellite television has completely and utterly changed the landscape. You cannot.
In der veränderten Medienlandschaft könne man den Einfluss der arabischen Satellitensender gar nicht hoch genug einschätzen, ohne diese Medien qualitativ werten zu wollen. An professionellen Standards gemessen sei die Qualität im arabischen Journalismus nach wie vor tief, abgesehen von einigen exzellenten Ausnahmen, urteilt Pintek. Gründe dafür gäbe es viele, zum Beispiel die fehlende Ausbildung und politische Hindernisse.
Huge obstacles. Arab journalism in many places, including here in Egypt, is under siege today. There's a complete contradiction in what's going on in the Arab media.
Der arabische Journalismus sei fast überall in der arabischen Welt, auch in Ägypten, unter Belagerung. Pintek erkennt einen großen Widerspruch. Auf der einen Seite sei da diese unglaubliche Informationsrevolution. Arabische Fernsehsender berichteten über Dinge, über die noch nie berichtet wurde. Hier, sie interviewten zum Beispiel Israelis, sie brechen Tabus. Gleichzeitig würden ihnen durch ihre Regime die Hände gebunden. Arabischer Journalist zu sein, bedeute Risiko und brauche Mut.
Every day I get emails about journalists somewhere in the Arab world who've been jailed or harassed or in some cases executed.
Jeden Tag lese er in seinen E-Mails von Journalisten, die im Gefängnis landeten, verfolgt würden oder sogar ermordet, sagt Lawrence Pintek. Im arabischen Journalismus geht es heute denn auch um sehr viel. Was wir hier haben, sagt Pintek, ist nicht das, was wir im Westen als die klassische Aufgabe der Journalisten sehen, versuchen, objektiv, fair und ausgewogen zu berichten, auch wenn dies selten erreicht werde.
The mission of Arab journalism today is not the classic Western mission of I'm going to be objective and fair and balanced, which we rarely achieve, but certainly what we like to tell ourselves is what we're doing. Arab journalists, the survey that we conducted, we found that the overriding mission of Arab journalists is to create political and social change.
Die Aufgabe der arabischen Journalisten sei es, politischen und sozialen Wandel mit herbeizuführen. Zwei Drittel der Journalisten, die er befragt habe, sehen dies als ihre Mission. Themen wie Menschenrechte, Erziehung seien in ihrem Fokus. In dieser Phase, wenn eine Gesellschaft Wandel so dringend brauche, käme den Medien diese Rolle zu, sagt der Journalismusprofessor an der Kairoer Universität.
It has people thinking about things that they never thought about before. It has people much more engaged politically.
Das politische Bewusstsein und Engagement der Bürger in den arabischen Gesellschaften sei in den letzten Jahren tatsächlich gewachsen, sagt Pintek und bezieht sich auf die Forschung seines Instituts. Parallel dazu aber habe nach dem 11. September 2001, den Anschlägen von New York, eine beunruhigende Entwicklung in den arabischen und den westlichen Medien eingesetzt.
On another more fundamental and frightening level, the whole nature of how journalists work in the Arab world has changed. And that's because, in my view, media on both sides have allowed themselves to become weapons of war.
Die Medien seien zu Kriegswaffen der jeweiligen Regierungen geworden. Die amerikanischen im Irakkrieg zu Sprachrohren der Bush-Regierung, die arabischen zu Instrumenten der Islamisten und Extremisten. Wie Schafherden, die sich in der einen oder der anderen Richtung bewegten. Kaum ein Journalistenschaf schere aus. Lawrence Pintek setzt heute seine jahrelange Erfahrung ein, um junge Journalisten auszubilden, und zwar sehr praktisch. Er schickt arabische und westliche Journalistikstudenten zusammen auf Reportage. Ein Thema, zwei Perspektiven. Das kann nur gut gehen, wenn beide Seiten lernen, selbstkritisch zu denken und die andere Seite respektvoll wahrzunehmen, in der Arbeit, im Alltag, ganz konkret. Den groß angerichteten Symposien über Dialog zwischen West und Ost, dem Westen und dem Islam, steht Pintek, der selber ein gefragter Redner an solchen Anlässen ist, skeptisch gegenüber. Grundsätzlich wachse zwar das gegenseitige Verständnis, doch kürzlich habe er wie so oft an einem solchen Anlass wieder diesen Hauch von Kolonialismus gespürt, diese westliche Arroganz.
As we walked out of one of the sessions, several well-known Arab editors and I were standing talking, and the one editor said, you know, the attitude of this woman had been essentially patting him on the head, saying, good little Arab journalist, we'll take care of you. What can we do to help you? And that clearly doesn't achieve very much.
Als er mit einigen bekannten arabischen Kollegen nach einem Referat zusammengestanden sei, habe einer von ihnen die Haltung der westlichen Referentin so beschrieben. Guter, kleiner arabischer Journalist, wir kümmern uns um dich. Wie können wir dir helfen? Dass wir damit nichts erreichen, ist wohl klar, sagt Lawrence Pintek.
Das war der Bericht von Irene Meyer und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Dore, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fazer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.